Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Schulen wurden wegen des Coronavirus dicht gemacht. Der Unterricht soll weitergehen. Die Kinder und Jugendlichen sollen bis mindestens nach Ostern zu Hause bleiben. Die Betonung liegt auf mindestens. Wie also funktioniert Schule von zu Hause aus? Wir freuen uns, wenn Sie uns erzählen, wie es bei Ihnen läuft. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Oder Sie können uns mailen an campus@deutschlandfunk.de. Wir haben schon vorher ein paar Stimmen eingefangen und sind gleich gespannt darauf zu hören, wie es denn bei Ihnen läuft.
Es ist so, dass unsere Lehrerin uns jede Woche einen Wochenplan schickt mit Aufgaben in Büchern, Mathebüchern, Deutschbüchern. Zusätzlich gibt es noch Arbeitsblätter. Wir haben zwei feste Zeiten am Tag, an denen wir das machen. Einmal morgens eine Stunde, einmal nachmittags eine Stunde und wir gucken dann einfach, was wir schaffen. Ich fände schon irgendwie schön, wenn die Schüler untereinander sich auch mal sehen könnten. Also wenn es sowas gäbe wie einen Videochat oder eine virtuelle Unterrichtsstunde, wo dann wirklich auch mal neue Buchstaben eingeführt werden könnten und dann würden sich die Schülerinnen und Schüler untereinander sehen.
Das katholische Gymnasium hatte schon von Anfang an eine Lernplattform. Jedes Kind hatte schon von Anfang an der 5. Klasse einen Account. Der ist aber jetzt erst mit Schulschließung sozusagen wieder aktiviert worden. Das heißt, die Kinder können oder wollen oder müssen jetzt auf einer Lernplattform sich ihre Daten holen, die sie bis dato noch nie kennengelernt haben. Von diesen 11 Fächern, die dort hinterlegt sind, sind es denn dann 6, die Aufgaben hinterlegt haben und 2, und das finde ich wirklich traurig, von diesen 11 Fächern sind also wirklich 2 Fächer und 2 Lehrer, die also mit ganz klarer Zeitvorgabe arbeiten und auch Rückmeldungen zu diesen Aufgaben dann letzten Endes auch geben.
Das System läuft über Microsoft Teams. Die Kinder bekommen Sachen zum Bearbeiten und müssen sie dann nach einer Woche quasi einscannen und dann über das Teams eben verschicken. Sie haben viel Aufgaben bekommen zum Recherchieren, Googeln, Geschichten schreiben und so weiter. Ich habe nur meine Befürchtung ist, dass das nicht der wirklich relevante Schulstoff ist, dass das eher so ein bisschen Beschäftigungstherapie ist.
Insgesamt wäre es toll, wenn das Ganze noch etwas interaktiver online ablaufen würde und nicht nur ein per E-Mail hin- und zurückschicken ist. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Aber im Großen und Ganzen funktionieren auch die Rückmeldungen der Lehrer per E-Mail oder auch telefonisch bei uns sehr gut.
Ich finde die schulische Situation außergewöhnlich glücklich gerade. Endlich kriegen unsere Kinder mal mit, was wir in unserem Job machen. Und endlich können wir mal unseren Kindern das beibringen, was wir für klug halten.
Ich finde es total wichtig, dass manche Eltern ihren Anspruch runterschrauben an sich selber.
Ich bin alleinerziehende Mutter mit 2 schulpflichtigen Kindern. Jetzt sind wir an Tag 10. Hier liegt mittlerweile ein ganzer Ordner mit ausgedruckten Papieren. Manche Lehrer möchten schriftliche Auswertung, manche nicht. Manche stellen wöchentlich ihre Aufgaben ein, manche haben alles für 3 Wochen eingestellt. Ich glaube, dass kein Schüler ohne Unterstützung da selber eine Struktur hätte reinbringen können. Im Downloaden der Dateien, im Uploaden der Dateien und natürlich auch die ganzen inhaltlichen Fragen. Ich habe heute übrigens mal auf die Uhr geschaut. Zwischen 9 und 12 Uhr konnte ich original 15 Minuten am Stück mal arbeiten, weil einer meiner beiden Jungs mich ständig fragt oder was wissen möchte oder noch was braucht. Also ich bin mit dieser Situation maßlos überfordert.
So, und da sieht man, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns erzählen, wie Sie mit Ihrem neuen Teilzeitlehrerjob zurechtkommen als Eltern oder auch als Lehrer. Wie organisieren Sie, Sie wurden ja davon auch kalt erwischt, wie organisieren Sie, was Ihre Schüler lernen, wie herausfordernd ist das für Sie? Oder wenn Sie Schüler sind oder Abiturient, wie sieht Ihr Tag jetzt so aus? Wie verunsichert sind Sie mit Blick auf das Abitur, das ja nun eigentlich stattfinden soll? Wie kommen Sie alle mit der Situation zurecht? Schon jetzt kann man sagen, man hat es gerade gehört, die Unterschiede sind relativ groß. Manche Schulen arbeiten mit Lernplattformen, können auch teilweise mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren. Andere verteilen Aufgaben per E-Mail oder in WhatsApp-Gruppen. Viele Grundschulen verschicken tatsächlich auch noch Arbeitsblätter per Post. Und dann schwingt überall noch die Verunsicherung mit. Was, wenn die Schulen jetzt noch länger geschlossen bleiben? Welche Konzepte brauchen wir denn eigentlich, wenn sich das Ganze länger hinzieht bis weit nach Ostern? Meine Gesprächsgäste sind unter anderem zwei, die schon lange digital unterrichten, nämlich Tobias Frischholz, Chefredakteur des Fachmagazins Wegweiser Digitale Schule und Lehrer an einer Mittelschule in Bayern. Hallo, Herr Frischholz.
Hallo, Frau Pfister, grüß Sie.
Und Markus Bölling ist Ihr Kollege an einer anderen bayerischen Schule. Herr Bölling, Sie sind Schulleiter der digitalen Realschule am Europakanal in Erlangen und Sie haben dafür aber einen deutschen Schulpreis gekriegt 2010, weil Sie digital schon so weit vorne waren. Hallo, Herr Bölling.
Hallo.
Und zugeschaltet ist uns auch Matthias Richter, Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Schule in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Wir haben es ja gerade schon gehört, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie Schüler jetzt beschult werden. Herr Frischholz, Sie gehören ja zu denen, die die Steigerung nach oben, dass man nämlich Materialien auch ganz anders an Schüler bringen kann, außer per E-Mail oder Post, schon ganz lange ausprobiert haben. Ihre Schüler nutzen auch schon Laptops und iPads, aber eigentlich war das alles ja nur als Ergänzung zum normalen Unterricht gedacht. Jetzt soll das auf einmal den kompletten Unterricht tagsüber ersetzen. Taugt das eigentlich dafür?
Also aus technischer Sicht sicherlich nicht, weil, wenn ich jetzt für Bayern sprechen kann, wir haben ja diese Lernplattform MEBIS und da haben wir ja schon festgestellt, in der allerersten Woche haben die Kapazitäten bei Weitem nicht ausgereicht. Dann kam auch noch eine DDoS-Attacke mit dazu, wo eben Hacker versucht haben, dann noch mutwillig das Ganze lahmzulegen. Und wie Sie es eigentlich schon gesagt haben, ist diese Lernplattform immer als unterrichtsbegleitende Maßnahme gesehen worden und soll aber natürlich jetzt den Unterricht komplett ersetzen. Und das klappt aktuell natürlich noch nicht, wobei mittlerweile schon viel Kraft reingesteckt wurde, dass es jetzt besser wurde und jetzt kann man auch MEBIS wieder nutzen für diese Einsatzzwecke. Das ist so dieser technische Aspekt. Aber ich denke, es ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt in pädagogischer Hinsicht. Wir können nicht einen Unterricht, der von 8 Uhr bis 13 Uhr oder im Ganztagsbereich bis 16 Uhr stattfindet, jetzt versuchen, diesen jetzt komplett auf das Digitale zu übertragen und dann auch zu versuchen, dass wir unsere Schüler dann eben digital in genau diesem Zeitraum beschulen. Also das klappt nicht, sondern man muss sich da ganz andere Wege überlegen, wie man das jetzt machen kann, denke ich.
Von welchen Wegen sprechen Sie? Was wäre Ihre Idee?
Wir sollten zumindest schon mal damit aufhören, dass wir jetzt meinen, wir müssen den Unterrichtsstoff so wie vor der Corona-Krise durchbringen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und wir haben es ja auch in den Stimmen gehört von einigen Eltern, dass sie natürlich jetzt ziemlich überfordert sind, weil sie teilweise die Kinder dabei begleiten müssen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch der, dass wir, glaube ich, aufhören müssen zu meinen, dass wir jetzt unsere Arbeitsblätter oder unsere Aufträge, die wir für die Schüler haben, dass wir die jetzt in digitaler Form anbieten, damit die Schüler das erledigen und damit die Schüler dann das zurücksenden. Ich meine, es ist natürlich ganz wichtig, dass der Unterricht weitergehen muss, aber mir fehlt hier vielfach eine emotionale Komponente. Wir haben es hier mit Schülern zu tun, die jetzt das Haus weitgehend nicht mehr verlassen dürfen, die vielleicht auch auf engstem Raum mit den Eltern zusammenleben, die vielleicht sogar häusliche Gewalt miterleben müssen zu Hause, gerade jetzt, wo es deutlich enger wird. Und ich denke, so das große Potenzial von digitalen Medien ist jetzt nicht, dass wir jetzt ein Arbeitsblatt als PDF versenden, sondern das sind jetzt die kollaborativen Tools, also wo wir wirklich mit den Schülern zusammen kommunizieren können, in Chats, in Foren, Videokonferenz nutzen können, wo man auch durchaus sich die Zeit nehmen muss, mit einzelnen Schülern auch über die Sorgen und Nöte zu sprechen und wo wir vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen zurückschalten müssen im Durchpeitschen des Stoffes.
Also Sie sagen, man sollte sich vielleicht ein bisschen von der Idee verabschieden, jetzt das Curriculum einfach durchzupeitschen, sondern jetzt geht es um was anderes, um ein emotionales Betreuen der Schüler. Die brauchen ihren Lehrer genauso wie vorher.
Exakt, ja.
Jetzt haben Sie gesagt, Chats wären wichtig, dass man auch synchron und nicht immer nur zeitversetzt miteinander kommuniziert. Und wir haben es ja auch gerade gehört, oft ist es so, die Lehrkräfte stellen was ein, die Schüler bearbeiten es und dann wird es vielleicht direkt korrigiert, in den meisten Fällen aber irgendwie später. Videokonferenzen und Diskussionen und Chatplattformen und irgendwas mit direkter Rückmeldung, das ist ja eigentlich schon die höhere Kunst. Herr Bölling, wie sehen Sie das? Wie weit ist das bei Ihnen schon, die Sie ja lange als digitale Schule schon arbeiten? Wie verbreitet ist das?
Das ist noch nicht so weit verbreitet insgesamt bei uns. Aber wir haben inzwischen relativ schnell einen eigenen Chat-Server aufgesetzt und auch eine eigene Videokonferenz, denn die anderen Videokonferenzen sind relativ schnell überlastet und es sind auch schon etliche Videokonferenzen haben mit Schülern stattgefunden in der Schule. Also und ich kann Herrn Frischholz nur zustimmen, alleine Aufgabenkultur wird nicht helfen, denn Schüler brauchen ja Unterstützung und da gilt mein besonderer Dank natürlich an alle Eltern, die hier ja massiv jetzt die Aufgaben eines Lehrers übernehmen müssen. Und das ist nicht leicht, denn es ist einfacher, in der Schule direkt im Austausch zu unterrichten und dann auch Fragen stellen zu können. Und wenn Sie nur Aufgaben schicken, dann kann es sein, dass Schüler, die nicht so viel Selbstständigkeit gelernt haben, auch da Probleme haben. Deswegen ist so eine Videokonferenz und Chatsystem sehr, sehr wichtig. Und da gibt es etliche Möglichkeiten, das umzusetzen.
Wie ist es denn mit dem Datenvolumen? Wir haben einen Hörer, der uns schreibt, das eine ist das Datenvolumen. Sie sagen, am Anfang sind die Plattformen, auch die ganzen Lernplattformen, Mebis und so weiter, sind auch gerne mal in die Knie gegangen, weil die auf dieses Datenvolumen gar nicht eingestellt sind. Henrik Hauptmann schreibt uns, er wohnt auf dem Dorf. Er schreibt uns aus dem Freistaat Sachsen und er sagt, unser Ort ist digital bisher am Ende der Welt. Kabel, Internet und Telefon kommt erst irgendwann im Sommer von einem Lokal. Unternehmen. Unter jetziger Anbieter, der hat überhaupt keine Flats im Angebot. Beim Kauf einer zusätzlichen Datenflat müssen wir so und so viel Geld bezahlen. Da ist nichts mit 20 Euro angeboten wie in den Städten. Das ist eine richtige Herausforderung, weil so digitaler Unterricht ja im Moment auch für ihn überhaupt gar nicht stattfinden kann.
Ja, das ist schwierig, weil Videochats brauchen ein relativ hohes Datenvolumen auch insgesamt, dass sie flüssig laufen. Da gibt es gewisse Techniken, dass das möglich ist. Aber da muss man dann kreativ sein. Also da gibt es verschiedene Kanäle. Und für mich gibt es so eine Listung an Qualitäten. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist eben Aufgaben per Mail hin und her zu schicken. Das ist immer so die Rückzugsplattform. Und dann muss man sich auch was einfallen lassen. Also Deutschland, ich glaube auch weltweit, sind wir nicht vorbereitet auf diese Situation. Es gibt sehr große Unterschiede in der Qualität des Unterrichts und auch der Materialien, denn die sind alle für den Präsenzunterricht erstellt worden. Außer diejenigen, die schon lange Fernlernen machen oder wie auch immer man das nennen mag oder Homeschooling. Mhm.
Wir hören gleich noch eine Lehrerin, die sich auch dazu äußert, dass sie sagt, mein Problem ist gerade, ich weiß gar nicht, wie ich mit den Schülern in Kontakt treten soll. Ich mache hier Unterricht und konzipiere das auch alles schön, aber die Rückleitung funktioniert halt in gewisser Weise noch nicht. Wenn Sie beide aus Ihrer Praxis die allerwichtigsten drei Tipps jetzt zusammenpacken sollten, wenn Sie Lehrer sind, was würden Sie anbieten und wo würden Sie sich Anregungen suchen? Vielleicht fangen Sie gerade nochmal an, Herr Bölling, und dann gehen wir direkt wieder zu Herrn Frischholz.
Okay, ich würde anbieten, dass man eine zentrale Plattform hat. Also wir haben eine aufgesetzt. Es gibt auch andere, MS Teams zum Beispiel, dass es da schon vorbereitete Chaträume für Klassen gibt und auch vorbereitete Zeiten für Videokonferenzen, dass die Schüler einen Rückkanal haben kann. Weitestgehend auch in Mebis anzubieten, jetzt für Bayern oder in einer Lernplattform in den anderen Bundesländern, dass man dort ein Forum aufmacht, in dem die Schüler jeweils die Lehrer gegenseitig Fragen stellen kann. Es gibt nämlich jede Menge Fragen zum Stoff. Und natürlich auch so Abgabefunktionen und so kleine Umfragen, wo man auch wissen kann, wie funktioniert das mit den Schülern, wo brauchen die Hilfe. Das ist aber die hohe Kunst.
Was würden Sie sagen, Herr Frischholz, was wäre Ihr Top-Tipp?
Ja, also so der einfachste wäre dann trotz alledem die E-Mail, würde ich sagen, aber die E-Mail jetzt nicht unbedingt zu nutzen, um eben diese Dokumente hin und her zu schicken, sondern auch wirklich den Schülern anzubieten, darüber bin ich erreichbar, wenn du irgendwelche Probleme hast oder auch einfach mal so eine Aufgabe zu stellen, wie war heute dein Tagesablauf? Schreib mir doch mal darüber, was hast du heute gemacht, was hast du heute Schönes erlebt und so weiter, weil E-Mail haben ja alle Lehrkräfte. Und auch wenn es bei den Schülern nicht mehr verbreitet ist, dann kann immer auch über die E-Mail-Adresse der Eltern was verschickt werden zum Beispiel. Anderes Beispiel.
Ja,
bitte.
Nee, machen Sie ruhig weiter. Das war interessant.
Anderes Beispiel, ein Freund und Kollege von mir, der ist an der Grundschule, zweite Klasse, der nutzt jetzt so eine Plattform wie Telegraph, weil einfach zum Zeitpunkt, als das Homeschooling losging, die Lernplattformen einfach überlastet waren und er dafür sich einfach gesehen hat, das ist eine ganz schnelle Möglichkeit, um Material, Arbeitsaufträge an die Kinder weiterzugeben, aber für ihn auch ganz wichtig, er kann dort externe Tools einbinden, also zum Beispiel auch ein Padlet. Und dieses Padlet hat er zum Beispiel dann benutzt, um auch so einen Klassenchat abzubilden. Und er war überwältigt dann davon, wie toll die Kommunikation von bereits Zweitklässlern stattgefunden hat, wie sie sich auch einen schönen Tag gewünscht haben und dass hoffentlich alles bald wieder normal weitergeht und dass die Schule, auch wenn es für manche jetzt erstmal ganz interessant ist, dass sie geschlossen ist, hoffentlich bald auch wieder aufmacht und so. Also auch das ist so eine Möglichkeit. Oder eben, wie Herr Böllinger schon gesagt hat, dass man auch schon in der Vorbereitung natürlich an Schulen schon eine Plattform hat. In Bayern haben wir das jetzt zum Glück, aber da muss man auch dazu sagen, bei diesem MEBIS waren viele Lehrkräfte halt bis dato seltenst angemeldet. Und ich denke, wir können jetzt aus dieser Krise auch etwas Positives gewinnen, denn ich denke, bei vielen findet jetzt auch ein Umdenken statt. Also alle Lehrkräfte nutzen jetzt diese Lernplattformen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier eine Chance, dass wir dann nach dieser Krise dann auch umso mehr weiterdenken können, wie wir digitale Schulbildung voranbringen können.
Also nach dieser Krise werden viele Lehrer und auch Schüler fit sein darin, wie man diese Lernplattformen benutzen kann und wie man sie sinnvoll und einsetzen und bestücken kann, sagen Sie. Ich fand es aber auch schön, im Vorgespräch haben Sie mir nämlich gesagt, es gibt Kollegen von Ihnen, die bestimmte Schüler, bei denen Sie sich Sorgen machen, tatsächlich einzeln abtelefonieren, ganz analog.
Ja, also das waren jetzt keine Kollegen von mir, aber ich habe das auf Twitter eben mitbekommen, dass dann auch ein Lehrer gemeint hat, er möchte jetzt einfach mal mit den Schülern in Kontakt treten und mit ihnen eben telefonisch dann Kontakt aufnehmen und auch fragen, wie es ihnen geht und ob sie auch klarkommen mit diesem Homeschooling jetzt. Und er hat dann geschrieben, dass es jetzt 15 Uhr nachmittags ist und er hat gerade 2 geschafft. Also da gibt's wirklich ganz viel Gesprächsbedarf auch.
Gesprächsbedarf hat auch eine Lehrerin aus dem Rheinland, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe, die eben sagt, ja, wir haben jetzt Plattformen, wir arbeiten jetzt mit Microsoft, aber ich weiß trotzdem nicht genau, wie ich mit meinen Schülern in Kontakt kommen kann.
Ich hatte sowieso schon E-Mail-Adressen von meinem Deutsch-LK, mit denen habe ich dann eine Telegram-Gruppe eingerichtet, damit wir auch mal so schnell vom Handy aus schreiben können. Und mit den Kleinen im Moment habe ich gar keinen Kontakt mit meinen Sechsern. Allerdings haben wir uns gestern, weil wir ganz fleißige Kollegen haben, die natürlich schon relativ digital sind, mit Microsoft Teams wurde sofort eine Schullizenz gekauft. Und damit konnten wir gestern uns auch im Lehrerkollegium jetzt zum ersten Mal unterhalten. Und da wurden uns ein paar Infos gegeben, wie man damit umgeht, um da jetzt die Klassen einzurichten. Aber das geht nicht so schnell, denn alle Schüler brauchen eine Internetadresse für dieses Microsoft Teams, eine richtige, also nicht die, die sie zu Hause haben. So, und das ist jetzt erstmal schwierig, weil es musste ein Kollege alle Internetadressen generieren, 1200. Jetzt müssen die verschickt werden auf dem Postweg, damit sie irgendwie safe sind und nicht irgendwie abgefischt werden können. Und dann können wir nächste Woche uns mit den Schülern, wenn die das verstehen, die müssen sich dann die App runterladen. Und ich sag mal so, alles, was kleiner als Stufe 7 ist, wird das nicht unbedingt alleine können, wenn überhaupt überall Computer sind. Jetzt bin ich an einem Gymnasium, sodass es noch einigermaßen ein Pflaster ist, wo alle ganz gut ausgestattet sind. Aber das gilt wirklich nicht für jeden Schüler. Und wir Lehrer sind auch nicht alle so mega digital. Also ja, so sieht das aus. Und dann können wir natürlich über diese Portale auch nicht richtig unterrichten, so wie Unterricht wirklich ist. Wir können mehr so dozieren.
Also sie kann eher dozieren, es ist eine One-Way-Kommunikation. Und was sie eben auch angesprochen hat, es gibt Schüler, die damit grandios überfordert sind, die damit einfach nicht zurechtkommen und die Hilfe ihrer Eltern brauchen. Und wenn die Eltern es nicht können oder keine Ausstattung haben oder gestresst sind oder unter widrigen Bedingungen leben, dann werden diese Schüler abgehängt. Matthias Richter, Sie sind Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Schule in Nordrhein-Westfalen. Bei Ihnen laufen ja jetzt alle Fäden zusammen. Wie kann man solche Schüler abholen? Wie hilft man denen jetzt, die jetzt am anderen Ende der Leitung alleingelassen sind?
Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, wie das vorhin auch schon gesagt worden ist, dass die Lehrkräfte dann auch versuchen, an der einen oder anderen Stelle den persönlichen Kontakt herzustellen, auch für Gespräche zur Verfügung zu stehen, auch über Unterrichtsinhalte und Stoffe mit denen dann zu sprechen, auch beizustehen vielleicht in der einen oder anderen Situation. Die Lehrkräfte wissen ja ganz oft auch, wie die familiären Verhältnisse sind, wo es möglicherweise auch Schülerinnen und Schüler gibt, die gerade in der jetzigen Situation auch aus den Schulen heraus von den Lehrerinnen und Lehrern Unterstützung entsprechend brauchen. Insgesamt muss man aber auch noch mal deutlich machen, das Thema Digitalisierung in der Schule, digitales Lernen, all das, was da bislang gemacht worden ist, war ja darauf ausgerichtet, den Präsenzunterricht zu unterstützen, zu begleiten. Digitalisierung und digitale Medien gewinnbringend mit einem zusätzlichen pädagogischen Nutzen in den Schulen zu verankern. Darum ging es ja bei all den Bemühungen. Wir leben jetzt in einer außerordentlich besonderen Situation und in einer Zeit, in der Schülerinnen und Schüler, in der eigentlich Unterricht stattfinden soll, kein Unterricht über Wochen stattfindet und trotzdem sollen Inhalte, sollen Lernstoffe auch vermittelt werden. Das muss man, glaube ich, sagen, das System Digitalisierung und die Unterstützung durch digitale Medien war nicht darauf ausgerichtet, solche Situationen entsprechend in den Griff zu bekommen und sozusagen Schule einfach weiterlaufen zu lassen, obwohl die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte nicht mehr in den Schulen sind. Ansonsten Beratung dadurch, dass man persönlich auch Kontakt aufnimmt.
Aber das führt ja auch unmittelbar zu der Frage, über die viele Eltern jetzt auch diskutieren. Wird das ein verlorenes Halbjahr quasi? Werden das verlorene Monate, die gar nicht wieder aufzuholen sind? Wir haben ja darüber geredet, muss man sich davon verabschieden, das Curriculum einzuhalten als Ziel. Müsste man dann nicht gleich sagen, Leute, in dieser Phase lernen wir was anderes. Vielleicht lernen wir dann kochen, vielleicht machen wir kreative Sachen zu Hause. Aber müssen wir uns nicht davon verabschieden, dass da Unterricht tatsächlich stattfinden kann?
Also wir hoffen natürlich auch, dass wir möglichst zeitnah wieder auch in den normalen Schulbetrieb hineinkommen. Im Moment ist es so, in Nordrhein-Westfalen kommen wir jetzt in die dritte Woche, in der die Unterrichtseinheiten entsprechend ausfallen. Das oberste Ziel ist im Moment unter dem Aspekt des Infektionsschutzes, Infektionsketten zu unterbrechen. Das gelingt eben auch durch die Schließung von Schulen. Wir versuchen jetzt Unterrichtsinhalte begleitend auf den Wegen, die eben auch besprochen worden sind, zu vermitteln. Aber die Zielsetzung bleibt, dass wir möglichst schnell auch wieder in den Unterrichtsbetrieb kommen. Und dann werden wir flexible Möglichkeiten und Lösungen finden müssen, um auch dieses Schuljahr zu einem guten Ende zu führen und dabei auch zum Beispiel das Abitur zu vergeben, möglichst auf der Grundlage von Prüfungen. Darauf sind unsere Pläne bislang ausgerichtet. Auch die Kultusministerkonferenz hat sich dazu am vergangenen Mittwoch entsprechend verhalten, dass das die Zielsetzung in allen 16 Bundesländern ist. Nicht nur beim Thema Abitur, auch bei den zentralen Prüfungen 10, die ja stattfinden. Darauf ist das im Moment ausgerichtet und ich glaube, dass das auch noch zu schaffen ist.
Aber damit haben Sie vielen Abiturienten nicht unbedingt die Angst genommen, sondern Sie haben sie nochmal angeheizt, weil die gar nicht wissen, in welchem Zeithorizont oder für welchen Zeithorizont sie jetzt lernen und mit welcher Unterstützung. Denn im Grunde genommen beschulen die sich ja zu Hause gerade selbst und wissen nicht, ob sie das Abitur im November, im Dezember oder vielleicht doch noch vorher ablegen.
Wir sind in einer Situation insgesamt, in der wir die Lage immer wieder auch neu beurteilen und bewerten müssen. Wir haben schon gerade gestern sehr deutlich als Landesregierung, als Schulministerium gesagt, wie wir uns die Durchführung der Prüfungen vorstellen, auch klare zeitliche Angaben gemacht. Wir haben das gesamte Abitur und auch die anderen Prüfungen entsprechend verschoben auf den 12. Mai. Und für den Fall, dass die Schulen dann wieder aufmachen am 20. April, dann hat man die Zeit, die man jetzt vor den Osterferien verloren hat, auch noch zur Verfügung, um Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten, den Unterrichtsstoff entsprechend auch nochmal durchzugehen im Vorfeld der dann anstehenden Prüfung. Beim Thema Abitur muss man allerdings auch sagen, dass ganz, ganz überwiegend die Schulen in Nordrhein-Westfalen zumindest alle Vorabiturprüfungen geschrieben haben. Es sollte im Übrigen auch so sein, dass der Unterrichtsstoff, der relevant ist für das Abitur, bis zum jetzigen Zeitpunkt auch schon entsprechend vermittelt worden ist. So ist das zumindest von den zeitlichen Planungen her auch vorher schon gewesen. Insofern, wir haben eine zweijährige Phase, die hier bewertet wird, und wir reden jetzt über 2 Wochen, in denen Unterrichtsinhalte nicht mehr so vermittelt werden konnten, wie es geplant war. Und wenn alles gut geht, haben wir die Gelegenheit, durch die Verschiebung des Abiturs das dann auch nochmal nachzuholen. Und trotzdem kann man ja auch, darüber sprechen wir ja auch gerade, in dieser unterrichtsfreien Zeit über die Wege, die wir hier diskutieren, auch Lerninhalte und Lernstoff aufbereiten und zu Hause auch durchgehen.
Herr Richter, danke. Wir werden das gleich nochmal vertiefen, weil wir auch Hörer haben, die sich dazu melden wollen. Und die werden wir gleich in die Sendung noch dazu stellen. Ich will bei der Gelegenheit noch eine andere Mutter zu Wort kommen lassen, die nochmal von ihrem Unterricht erzählt, wie das gerade mit ihren 3 Kindern so läuft, die an 3 unterschiedlichen Schulen sind.
Ich habe einen Sohn in der 3. Klasse der Grundschule. Der bekommt von seinem Lehrer jetzt einen Lernzeitplan. Dieses Instrument kennt er aber schon aus dem normalen Schulalltag. Der geht über 14 Tage und die Kinder sind es gewohnt, in den jeweiligen Fächern über diese Zeit hinweg in ihrem Tempo die Dinge abzuarbeiten. Der Lehrer hat dann wohl noch ein paar neue Dinge eingebaut, wie zum Beispiel QR-Codes, mit denen man auf YouTube-Lernvideos zugreifen kann. Und er schickt auch Videobotschaften an die Kinder. Also für die Grundschule läuft es wirklich gut, würde ich sagen. Dann habe ich noch einen 5. Klässler und eine 7. Klässlerin, beide am Gymnasium. Die haben beide einen Zugang über eine Schullernplattform bekommen. Dort werden ihnen von den einzelnen Fachlehrern Dokumente eingestellt, Aufgaben eingestellt. Jeder Fachlehrer geht individuell vor. Und das ist die große Herausforderung für die Kinder. Der eine lädt Anhänge hoch, der nächste möchte, dass sie in den Dokumenten digital arbeiten. Der nächste erfordert bei seinen Aufgaben eigentlich, dass man einen Drucker hat. Da sind wir Eltern auch ganz schön mit herausgefordert, wenn man dann gleichzeitig im Homeoffice arbeitet und dann 3 Kindern immer noch bei den Hausaufgaben unter die Arme greifen muss. Also von alleine hätten meine Kinder sich noch nicht mal auf der Online-Plattform registrieren können.
Von alleine hätten meine Kinder das nicht hingekriegt. Darüber sollten wir gleich noch reden. Wie geht's eigentlich den Kindern, denen im Moment niemand helfen kann? Und unser Hörer Frank Klug ergänzt das Ganze noch. Er sieht Licht und Schatten im Schulunterricht, der jetzt auf den Privatbereich verlagert wurde. Er sagt nämlich, dass sie dazu übergegangen sind, die Materialien mit den Kindern durchzugehen und dann gemeinsam festzulegen, was bearbeitet wird und was nicht, weil er auch schreibt, viele Lehrkräfte agieren völlig planlos und teilweise mit Unterrichtsmaterialien, die reine Beschäftigungstherapie und nutzlos sind. Aber er sagt, das lässt die Kinder weit mehr an der Situation wachsen, als man glaubt. Das lassen wir erstmal so stehen. Wie funktioniert Schule von zu Hause? Wir haben Sie aufgefordert, mitzureden unter 008 100 4464 oder uns zu mailen. Und das haben so einige gemacht, unter anderem David Pollack. Herr Pollack, wie sind Ihre Erfahrungen?
Tag in die Runde. Schönen guten Tag, Frau Pfister. Ich sehe das Ganze so. Jede Krise bietet natürlich auch Chancen für innovative und kreative Lösungsansätze. Und gerade jetzt im Bereich des Fernunterrichts spüre ich oder sehe auch, wie bei uns im Kollegium wirklich darüber nachgedacht wird, wie wir den Schülern die bestmögliche Betreuung und den bestmöglichen Lernansatz zukommen lassen. Das heißt, konkret ist es so, wir wurden einheitlich darauf eingestellt, dass wir eben eine Lernplattform nutzen. Bei uns an der Schule ist das Lownet. Das ist ein privater Anbieter, aber der funktioniert auch einigermaßen gut. Und andere Kollegen, wie ich zum Beispiel auch, die versuchen dann natürlich auch darüber hinausgehend den Schülern Betreuungs- und Unterstützungsangebote zukommen zu lassen. Und konkret bei mir ist das dann so, dass ich den Schülern zu den Unterrichtszeiten, die wir in der Schule verbringen würden, dann einfach anbiete, dass wir Online-Konferenzen abhalten. Einfach um den Schülern auch nochmal die Möglichkeit zu bieten, ein bisschen Struktur in ihr Leben nochmal zu bekommen. Und gerade was vorhin einer Ihrer Experten meinte, Herr Frischholz war das, glaube ich, er hat von emotionaler Betreuung gesprochen. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Faktor. Es sollte jetzt nicht nur ums inhaltliche Lernen gehen, die Erfüllung des Curriculums, sondern eben auch diese emotionalen Aspekte. Und ich spüre einfach in diesen Videokonferenzen, wie wichtig den Schülern ist, einfach nicht nur sich mit dem Lehrer nochmal auszutauschen, den Lehrer zu sehen, sondern auch untereinander, einfach mal ein bisschen über Filme zu sprechen, über Bücher, die man gelesen hat und so. Und das führt zu einer nochmals intensiveren Beziehung, als sie es davor schon war. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis und eine tolle Sache, die vielleicht ohne diese Krise nicht so angelaufen wäre.
Ja, ich höre Sie. Haben Sie denn Angst, Herr Pollack, dass Sie mit dem Stoff nicht durchkommen?
Das natürlich, klar, das auch, weil an diesen Videokonferenzen natürlich nie alle teilnehmen können und auch nicht teilnehmen müssen. Das ist ja letztendlich nicht verpflichtend. Die Sorgen mache ich mir schon. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe zwei Nebenfächer und ich glaube, bei Nebenfächern ist es nochmal eine andere Situation, als wenn man wirklich Deutsch, Mathe, Englisch unterrichtet. Also ich glaube, die Kollegen, die in den Fächern unterrichten müssen und auch wirklich ein strikteres Curriculum haben, dass die nochmal besonders intensiv gefordert sind.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pollack. Ich lasse das einfach mal so stehen, denn ich glaube, Sie rennen mit Ihren Anmerkungen offene Türen ein, was die emotionale Betreuung anbelangt, die jetzt wichtiger wird und den direkten Kontakt zum Lehrer. Ich würde es gerne noch ergänzen um eine andere Lehrerin im Rückschlag, die uns schreibt, meine Schüler haben oft keinen eigenen Computer, sondern teilen sich zu Hause ein mit mehreren Geschwistern. Und auch noch den Eltern. So werden bei mehreren Geschwistern die Arbeitszeiten sehr knapp. Ein großes Problem auch, weil viele Geräte derzeit nicht lieferbar sind. Und das hören wir hier öfter von unseren Hörern. Außerdem ergänzt sie, ich finde es wichtig anzumerken, dass auch wir Lehrer zu Hause Kinder haben, die wir gleichzeitig beschulen und betreuen müssen. Das wird in der Diskussion oft vergessen, denn es ist ganz schön viel Arbeit. Also sie schreibt, Unterricht digital vorbereiten, eigene Kinder unterrichten, betreuen, Haushalt, stundenlanges Einkaufen. Mir fehlt oft schlicht die Zeit, telefonischen Kontakt zu Schülern mit besonderen Bedürfnissen herzustellen. Und Martin Löwe schreibt uns, unsere Befürchtung ist, dass durch den Unterricht zu Hause die Ungerechtigkeit im Bildungssystem gefördert wird. Gerade bildungsferne Familien können die oft notwendige Unterstützung ihrer Kinder beim digitalen Lernen nicht leisten. So unsere Vermutung. Und er hat eine Umfrage gestartet beim Bayerischen Elternverband, an der Sie auch teilnehmen können. Wenn Sie googeln Bayerischer Elternverband, können Sie da Ihre Stimme abgeben. Ich würde noch gerne einen anderen Punkt anschneiden, nämlich die Schulplattformen und welche sollte man dann überhaupt nehmen. Denn was wir hier raushören ist, Microsoft Teams kommt jetzt sehr, sehr häufig zum Einsatz. Unter anderem auch deshalb, weil Microsoft Teams die Lernplattform jetzt gerade günstig anbietet, also quasi den Schulen das fürs erste Jahr, halbe Jahr hinterher schmeißt quasi. Herr Börling, was halten Sie davon?
Verfechter von Open-Source-Technologien und die großen Anbieter nutzen da das Ganze einmal auch, um für sich Werbung zu machen. MS Teams ist eine hervorragende Plattform, mit der man gut arbeiten kann. Aber wie vorhin schon beschrieben worden ist, bedeutet es, dass man da die Schüler anlegt und erstmal alles strukturiert. Und wenn man das dann hat, dann ist es da. Und in Bayern ist es zum Beispiel so, dass Office 365 vom Kultusministerium sehr kritisch gesehen wird bezüglich des Datenschutzes. Und es gibt auch andere Plattformen, die Ähnliches leisten. Also wichtig wäre, dass die Länder insgesamt daran denken, den Schulen vernünftige Cloud-Plattformen zur Verfügung zu stellen. Also wir unserer Schule nutzen hauptsächlich Open-Source-Technologie. Das heißt, wir nutzen die Nextcloud für die Dateienvergabe. Wir haben jetzt ganz neu aufgesetzt Riot und Matrix. Das ist eine datenschutzkonforme Plattform, die in unserer eigenen Cloud läuft, wo die Schüler schon mit drin sind, weil wir intern einen Server haben, in der praktisch alle Anmeldungen schon vorhanden sind und ich kann dann verschiedene andere Dienste anbieten. Und wir nutzen auch sehr häufig Mebis, weil Mebis sehr viele dieser Dienste schon liefert. Und ich denke, es ist wichtig, dass die einzelnen Bundesländer den Schulen eine funktionierende Cloud-Plattform an die Hand geben und die den Datenschutz da regelt. Ich will mich als Schulleiter da nicht gegen den Datenschutz stellen und habe deswegen versucht, das möglichst sicher zu machen. Und die Schüler kommen damit auch gut zurecht. Wir haben das ja jetzt erst nicht seit gestern, sondern die Nextcloud mit Dateiablage nutzen wir intensiv und auch MEBIS wird bei uns in der Schule von sehr vielen Lehrern in den iPad-Klassen und auch in der 5. und 6. im Flip Classroom schon benutzt. Und das wäre ein Aufbau. Und deswegen sehe ich das immer ein bisschen kritisch. Man muss dann schon auch hinter die Dinge schauen, die die großen Provider und die großen Player, die Big Player da verwenden. Also Apple, Microsoft und Google.
Google Classroom ist in England
zum
sehr
Beispiel
verbreitet.
Auch, zum ja. Beispiel. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass da die Datenschutzrichtlinien ganz genau geprüft werden und in den Schulen eine funktionierende Cloud an die Hand gegeben wird, was auch immer das sein wird.
Herr Richter, Sie als Staatssekretär im Ministerium in Nordrhein-Westfalen, wie handhaben Sie das im Moment mit dem Datenschutz und den Plattformen, die Lehrer benutzen sollten?
Wir haben jetzt auch anlässlich der aktuellen Situation mit unserem Landesinstitut unterschiedlichste Angebote für digitale Medien überprüft und auch nochmal unter pädagogischen Gesichtspunkten bewertet. Eine Gesamtliste zur Verfügung gestellt über unser Bildungsportal des Ministeriums. Das ist auch sehr gut von den Schulen, von den Schulleitungen und von den Lehrkräften entsprechend aufgenommen worden. Was die Plattformen, die Cloud, die eben angesprochen worden sind, betrifft, da kann ich jetzt schlecht als Staatssekretär in einem Land, in einem Ministerium Empfehlungen für die eine oder für die andere machen und die entsprechend bewerten. Es gibt diese Datenschutzprobleme, da ist auch in der Vergangenheit schon sehr prominent an der einen oder anderen Stelle darauf hingewiesen worden, auch gerade eben nochmal von meinem Vorredner. Wir in Nordrhein-Westfalen haben Logineo NRW entwickelt. Leider hat die Entwicklung ein wenig zu lange gedauert. Wir wären froh, wenn das ein, zwei Jahre vorher hätte beginnen können, mit der Einpflege der Schulen, der Lehrkräfte, aber auch der Schülerinnen und Schüler in diese digitale Arbeitsplattform. Im Moment sind wir damit im Rollout. Wir nehmen dort pro Monat 140 neue Schulen auf, mit all den Funktionen, die eben schon genannt worden sind und demnächst auch die Schülerinnen und Schüler. Und dieses Modell, diese Version Logineo NRW beinhaltet auch einen Datensafe. Wir haben das auch bei uns in Nordrhein-Westfalen mit der Landesbeauftragten für Datenschutz entsprechend an der Stelle miteinander abgestimmt. Und über diesen Weg können wir über diese Landesplattform auch den Datenschutz entsprechend sicherstellen. Wir geben aber darüber hinaus Handreichungen und Hinweise, was man unter Datengesichtspunkten auch darüber hinaus zu beachten hat.
Viele Lehrer beschweren sich ja auch jetzt, dass ihre Schulen eigentlich sowieso schon schlecht ausgestattet waren mit allem, was man gebrauchen könnte, um solche Plattformen auch sinnvoll zu bestücken. Wir hören dann eine Stimme aus Niedersachsen, Bernd Hollermann, der Lehrer an der niedersächsischen Berufsschule ist, und er sagt, der Normalfall ist bei uns eine große Heterogenität von IT-Kompetenzen und auch Ausstattung, und sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern. Alle Schüler ohne Präsenzunterricht zu erreichen, ist nur in Ausnahmen möglich. Online-Unterricht via Videokonferenz findet er gut, sagt aber, ist extrem anstrengend für alle Beteiligten und erfordert viel Disziplin. Und die Serversysteme sind auch nicht performant genug. Noch haben alle Schüler und auch die Schüler haben nicht die technischen Voraussetzungen oder können mit der Technik adäquat umgehen. Vom Online-Unterricht profitieren die guten und gut ausgestatteten Schüler, der Rest verliert, insbesondere Migranten sind vollkommen überfordert. Herr Frischholz, in so einer Situation müsste man nicht doch dazu übergehen zu sagen, die Anforderungen, das, was bei diesem Schuljahr im Endeffekt rauskommen soll, müsste man da nicht doch irgendwie ein bisschen runtergehen mit den Anforderungen?
Ja, das denke ich schon. Und das, was Sie hier zitiert haben, das denke ich, kann man voll unterstreichen. Also man muss wirklich jetzt diese Schulschließungswochen als Ausnahmezustand sehen. Da kann, wie ich eigentlich vorher schon gesagt habe, nicht der reguläre Unterricht eins zu eins so stattfinden. Ich glaube aber, dass wir daraus viel lernen können. Also wir können als Lehrkräfte sehr viel daraus lernen, was es denn jetzt bedeutet, wenn die Normalität wieder eintritt, wie ein moderner Unterricht aussehen kann unter Einbezug von digitalen Medien, dass wir da auch lernen können, was eben dabei nicht so funktionieren kann oder was auch kein digitaler Unterricht abbilden kann. Und ich glaube, es ist auch für die Schüler ganz lehrreich, dass sie eben hier auch lernen, mit diesen Werkzeugen dann auch umzugehen. Ich möchte es nochmal betonen, ich denke, das Wichtigste bei digitalen Medien, das wichtigste Potenzial ist, dass hier soziale Kontakte ermöglicht werden können, dass hier zusammengearbeitet werden kann, kollaborativ, mit viel Kommunikation und dass es hier nicht darum geht, um Materialien zu verteilen und einzusammeln.
Lassen wir an der Stelle noch Johannes Wiesmann zu Wort kommen. Herr Wiesmann, Sie sind Vater.
Spricht Johannes Wiesmann aus Hamburg. Genau, es wurden ja schon viele Punkte genannt auch, also angefangen. Ich würde gerne auf einen Punkt hinkommen, das wäre, wie gesagt, wurde auch schon gesagt, die Gleichberechtigung. Ich denke auch, dass der Unterschied zwischen den Elternhäusern jetzt nochmal massiv Wirkung zeigen wird, weil entweder ist die Lokalinfrastruktur, wie der ganz im Vorspann der Herr aus Sachsen, der sagte, die haben überhaupt noch nicht mal den Internetzugang möglich. Dann ist es die digitale Möglichkeiten im Haushalt selber und dann auch die Kompetenzen oder Möglichkeiten der Eltern, ihre Kinder zu unterstützen. Und der Herr vom Bayerischen Lehrerverband sagte ja schon, dass es jetzt nicht drum sein kann, dass sie Zeiten jetzt quasi der Lehrplan einfach voll durchgezogen wird, aber ich sehe da jetzt, ich habe zwei Kinder, eins in der Grundschule, eins am Anfang vom Gymnasium und in der Grundschule ist es ganz klar, der Lehrer sagt, das sind Angebote, die man machen kann und das ist kein normaler Unterricht und ich habe das Gefühl, dass am Gymnasium da eine ganz andere Meinung herrscht, dass meine ältere Tochter kriegt massiv Aufträge und zum Teil werden dann auch neue Lerninhalte angesprochen. Und gerade in der 5., 6. Klasse finde ich das schon erstaunlich. Und ich frage mich, wie viele Eltern da überhaupt unterstützen können, wenn sie, wie wir beide jetzt, meine Frau und ich, zum Teil halt auch noch in Anführungszeichen normal arbeiten gehen. Und dann wird es sehr schwierig, sehr schnell.
Danke für Ihre Wortmeldung, Herr Wiesmann. Ich glaube, das teilen viele Hörer. Wir lassen an der Stelle auch direkt mal noch Viktoria Mochmann weitermachen. Sie ist Abiturientin und auch sie macht sich ein bisschen Gedanken, wie das mit ihrem Abitur jetzt weitergeht. Hallo, Frau Mochmann.
Hallo. Ja, also viele Schülerstimmen sind momentan natürlich am Überlegen, wie gehen wir jetzt am besten mit der Situation um. Und vor allem die Abiturienten fragen uns, ist es wirklich ethisch vertretbar, das Abitur jetzt normal durchzuführen, wenn tatsächlich einfach die adäquate Vorbereitung nicht möglich ist für alle Schüler, alle unterschiedliche technische Infrastruktur zur Verfügung haben und auch unterschiedliche Möglichkeiten von zu Hause aus Unterstützung zu bekommen. Und die Schulministerin Frau Gebauer hat ja gesagt, dass durch die Verschiebung faire Bedingungen gesorgt wird. Wo wir aber natürlich eine Diskrepanz sehen, weil wir denken, dass diese faire Bedingungen tatsächlich dann nur eintreten, wenn sich bis dahin die Lage normalisiert hat und wir die drei ganzen Schulwochen, die wir tatsächlich verloren haben, dass wir dann natürlich nochmal die Möglichkeit haben, mit Fachlehrern in Kontakt zu treten, uns mit denen auseinanderzusetzen und auch die öffentlichen Institutionen wieder nutzen können, wieder in die Bibliothek gehen zu können, um uns da zu treffen, Lerngruppen zu bilden, um uns zu versuchen, selbst zu helfen, weil das tatsächlich einfach nicht so möglich ist, wie es normalerweise für die Abiturienten möglich war. Auch zur Nachhilfe kann man nicht gehen und es hat sicherlich auch nicht jeder die Möglichkeit, Online-Nachhilfe zu machen. Und dann ist es natürlich gut, die Abiturprüfungen zu verschieben, wenn man sagen könnte, in 2 Wochen ist alles wieder normal und dann hat man diese Möglichkeiten wieder, aber es ist halt natürlich trotzdem problematisch, wenn das nicht möglich ist. Und deshalb
Was würden Sie sich wünschen, Frau Mochmann? Was wäre die Alternative für Sie?
Also viele pochen ja aufs Durchschnittsabitur. In unserem Jahrgang gibt es natürlich, wie auch überall, vier verschiedene Meinungen. Die schriftlich Starken wollen wahrscheinlich die Abiturprüfungen normal haben. Manche wollen das Durchschnittsabitur und ich denke, man sollte sich einfach besser mit den Schülerstimmen auseinandersetzen und versuchen, eine alternative Möglichkeit zu finden, die tatsächlich, egal wie es sich jetzt weiterentwickelt, die Lage, die durchgeführt werden kann, dass man vielleicht eben mündliche Prüfungen durchführt oder tatsächlich sagt, die müssen sich weder am zentralen Pool orientieren noch in dem Land selbst einigen, was jetzt abgefragt wird, sondern so, dass die Schwerpunkte, die gesetzt worden sind, im Unterricht tatsächlich auch abgefragt werden können, weil nur so gewährleistet werden kann, dass wir keinen Nachteil haben.
Herr Richter, Frau Mochmann sagt ja im Grunde genommen, wir müssen jetzt einfach flexibel sein. Wir müssen eine Lösung finden, die uns entgegenkommt als Abiturienten. Was erwidern Sie?
Ja, das ist absolut richtig, was ihr gesagt hat. Wir müssen angesichts der Lage, die sich ja auch wirklich von Tag zu Tag entwickelt, immer wieder auch überprüfen, sind die Pläne, die wir haben, noch durchführbar? Das haben wir jetzt auch erst gestern in Nordrhein-Westfalen getan. Wir haben gesagt, wir wollen rechtzeitig vor den Osterferien eine klare Orientierung geben und sagen, dass das Abitur um 3 Wochen nach hinten verschoben wird. Möglichst mit all den Terminen, wir haben in Nordrhein-Westfalen 36 Prüffächer, in einer Kolonne um 21 Tage entsprechend nach hinten zu verschieben.
Aber damit haben Sie sich quasi vom Durchschnittsabitur, der Bewertung nach Vornoten und den anderen Alternativen verabschiedet.
Nein, das haben wir grundsätzlich noch nicht. Zunächst mal, das muss ich auch jetzt noch mal sagen, weil das auch sehr mühsam war, 16 Bundesländer auf diesen Kurs noch zu bringen. Wir wollen und wir streben an, dass das Abitur auf der Grundlage von Prüfungen vergeben wird. Das hat oberste Priorität. Im Übrigen, viele Schülerinnen und Schüler wollen auch ein Abitur auf der Grundlage von Prüfungen. Viele Schülerinnen und Schüler wollen auch ein Abitur, was mit Blick auf andere Abiturjahrgänge auch gleichwertig ist. Und das sollten wir, solange das geht, entsprechend anstreben. Und das ist im Moment, was im Vordergrund steht in der Kommunikation, auch im Verhältnis zu den Lehrkräften und zu den Schülerinnen und Schülern. Wir gehen davon aus, am 20. April können wir in die Schulen. Dann können wir das nachholen, was jetzt sozusagen in den 3 Wochen vor den Osterferien nicht gemacht werden konnte, inklusive der ein oder anderen Vorabiturprüfung. Und dann könnten wir auf der Grundlage eines neuen Zeitplans am 12. Mai in das Abitur hineinstarten. Aber natürlich muss man auch grundsätzlich Überlegungen anstellen. Was passiert eigentlich, wenn wir dauerhaft nicht wieder in den Schulbetrieb kommen? Bei den Schülerinnen und Schülern ist es ganz unterschiedlich. Es gibt starke Stimmen, die sagen, wir wollen Prüfungen machen. Dafür gibt es Petitionen. Es gibt starke Stimmen, die sagen, wir wollen jetzt keine Prüfungen mehr machen. Und es gibt auch noch eine dritte Variante, nämlich man kann das sich auswählen, ob man Prüfungen machen möchte oder nicht. Letzteres ist schlicht undenkbar aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass wir hier von Tag zu Tag fast überlegen müssen, welcher Plan letztendlich auch zum Tragen kommt. Natürlich bereiten wir auch weitere Szenarien vor. Und im Zweifel könnte das auch sein, dass wir in Nordrhein-Westfalen und dann möglicherweise auch in allen anderen Bundesländern, wenn die Schulen nicht wieder öffnen, ein Abitur auf der Grundlage von erbrachten Vorleistungen vergeben. Dabei sollten wir möglichst ländereinheitlich vorgehen, denn das ist das Wichtigste, dass die Bundesländer untereinander, egal auf welchem Wege das Abitur letztendlich zustande kommt, das Abitur auch gegenseitig anerkennen.
Und das kann ich mir vorstellen, wie schwierig es ist, alle 16 Bundesländer auf einen Nenner zu bringen. Danke Ihnen, Herr Richter. Danke, Viktoria Mochmann, für den Einwand. Und fast das Schlusswort hat schon Till Sanwal. Herr Sanwal, Sie sind Schüler. Sie haben noch ungefähr knapp über eine Minute, um zu sagen, wie es Ihnen eigentlich damit geht, mit dieser Art von Homeschooling.
Ja, also es ist manchmal ist es sehr stressig. Vor allem, wenn halt die Server überlastet sind und dann nicht funktionieren. Aber ja, wenn halt, man muss halt dranbleiben, muss ich sagen, weil wenn man nicht dranbleibt und die Aufgaben jetzt nicht erledigt, dann glaube ich, ist es ein relativ großes Problem. Also die Sachen, zum Beispiel Wochenpläne und sowas, in 2 Fächern haben wir auch schon Sachen für die nächsten 3 Wochen bekommen, die habe ich schon gemacht. Also es ist einerseits ist es entspannter, andererseits auch nicht entspannter. Ja, also es ist, ja, kommt ganz auf die Situation, kommt ganz auf den Tag an. Aber es nie was kommt, habe ich so das Gefühl, ob der Server heute funktioniert, ob es nicht funktioniert. Ja.
Ja. Ja. Vermissen Sie Ihre Mitschüler eigentlich? Ist das was, was Ihnen jetzt gerade als sehr wertvoll erscheint?
Ja, unter anderem auch, ja. Aber meistens ist es auch so, wenn die Mitschüler zum Beispiel, wenn du denkst, da würde jetzt ein Mitschüler einen lustigen Kommentar abgeben, wo dann die Klasse wieder rüber lacht, ist ja schon witzig eigentlich. Ja. Aber ja, geht halt leider nicht.
Okay. Immer, ne? Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, Herr Samwal. Alles Gute für Sie und ich hoffe, Sie halten noch ein bisschen durch beim Online-Unterricht. Das war Campus und Karriere heute. Tobias Frischholz war uns zugeschaltet, der Chefredakteur des Wegweisers Digitale Schule, Markus Bölling, Schulleiter der Realschule am Europakanal in Erlangen und Matthias Richter. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.